Liebe Gemeinde, der Predigttext auf den heutigen Sonntag ist diese alte Epistel aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Und dort wird uns nach dem großen Pfingstfest ein Lagebericht der ersten Gemeinde gegeben. In klaren, kurzen, einfachen Sätzen wird die Situation jener Gemeinschaft damals beschrieben. So, also Kapitel 2 von Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Apostellehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Amen. Urlaubsreif. Wer kennt das nicht? Urlaubsreif. Wer weiß das nicht? Urlaubsreif. Wer ist das nicht? So wie jetzt rote Erdbeeren reif zum Ernten oder schwarze Kirschen reif zum Essen sind, so sind blasse Menschen reif zum Urlaub. Sicher steht man noch aufrecht, gewiss denkt man noch in klaren Linien, selbstverständlich funktioniert man noch, aber der Schein trügt. Gliederschwere fährt in die Knochen. Die Hände bewegen sich gar nicht mehr so richtig. Ermüdungserscheinungen machen einem zu schaffen. Die Füße wollen nicht mehr so richtig. Angstzustände drücken einen zu Boden. Das Gemüt ist ganz tief. Ich kann nicht mehr. Ich pack's nicht mehr. Ich bin am Ende. Und dann kommen immer wohlmeinende Ratgeber, die uns mit gut gemeinten Rezepten auf die Füße helfen wollen. Mehr Bewegung, Freund, nicht so viel hinterm Schreibtisch, sich bewegen lassen von Joggern und Trimmern. Mehr Schwimmen, Kollege, nicht so viel im Auto, sich schwimmen lassen im Thermalbad und im Schwefelbad. Und mehr Naturkost, Genosse, nicht so viel Kalorien, mehr Kornkraft und Müsli. Aber alles hilft nicht so richtig. Man schlafft weiter ab, schließlich ist man ganz am Ende. Man kann nicht anders, als zum Arzt zu gehen, und er macht es gründlich. Der klopft ab und horcht einen aus. Und dann stellt er seine Diagnose, nicht urlaubsreif, sondern herzkrank. Innen stimmt's nicht. Das Zentralorgan ist defekt. Erst wenn die Herzfunktionen wieder funktionieren, dann ist man wieder auf den Füßen. Ums Herz geht's, Freunde. Ums Herz, auch beim Christsein. Manche fühlen sich wie urlaubsreif. Sicher steht man noch in der Gemeinde. Gewiss glaubt man noch an die 10 Gebote. Selbstverständlich hat man noch seinen Glauben. Aber Gliederschwere fährt in die Knochen. Die Hände falten sich gar nicht mehr so richtig zum Gebet. Ermüdungserscheinungen machen einem zu schaffen. Die Füße wollen gar nicht mehr so recht zum Gottesdienst. Angstzustände drücken einen zu Boden. Das Gemüt ist ganz tief unten bei vielen. Das Gemüt ist ganz tief unten. Ich kann nicht mehr, sagt man. Ich pack's nicht mehr. Ich bin am Ende. Viele in einem Gottesdienst. Ich kann nicht mehr. Und dann kommen die superklugen Ratgeber mit ihren noch klügeren Ratschlägen, die uns auf die Sprünge helfen wollen. Mehr Bewegung, Freund, nicht so viel auf der Kniebank. Sich bewegen lassen von den großen Fragen der Zeit. Frieden, Apartheid, Kernkraft. Mehr schwimmen, Kollege. Nicht so viel im Gemeindebetrieb. Sich schwimmen lassen oder schwimmen, sich gehen lassen in den eigenen Gefühlen. Selbstannahme, Egotherapie, High Feeling. Oder Freund, mehr Naturkost, Genosse. Nicht so viel predigten, sich amüsieren lassen von dem Sommerbetrieb einer Stadt, Musik, Kunst, Literatur. Aber das alles hilft nicht weiter. Man schlaft seelisch weiter ab. Schließlich ist man ganz am Ende. Ganz. Wenn man doch wieder auf die Diagnose des Arztes Lukas hören würde, der hier klipp und klar feststellt, nicht urlaubsreif, herzkrank, innen stimmt's nicht, das Zentralorgan ist defekt, der Herzton des Gotteswortes ist zu leise, der Herzkranz der Gemeinschaft ist zu eng, der Herzschlag des Gebets ist zu unregelmäßig. Erst wenn diese Herzfunktionen wieder in Ordnung kommen, funktionieren auch die Glieder. Lassen wir uns doch einmal diese Diagnose gefallen und merken auf die Therapie, die Menschen damals gesund machte und auch heute Morgen wieder gesund machen kann. Also, das Erste, der Herzton des Gotteswortes. In Jerusalem hatten sie das Gotteswort. Im Tempel lagerten die heiligen Bücher. Und bei vielen Gelegenheiten und Gottesdiensten wurden sie entrollt und vorgelesen. Wenn die Geschichtsbücher wie Mose oder Samuel oder Chronika zitiert wurden, dann hörten sie die lauten Töne der Siege und Niederlagen des Volkes Israel. Und wenn die Lehrbücher wie Prediger oder Hohes Lied zitiert wurden, dann hörten sie die überlegten Töne der Weisen und der Gelehrten. Und wenn die Prophetenbücher wie Jesaja und Jeremia und Habakuk und Zacharia zitiert wurden, dann hörten sie die beschwörenden Töne der Seher und der Apokalyptiker. Aber die Apostel machten noch auf einen ganz anderen Ton aufmerksam, den, der ihnen in ihrem Leben begegnet ist. Damals hörten sie ihn zum ersten Mal am See Genezareth oder an der Zollschranke. Folge mir nach! Und dann wurde er deutlich, als der sich auf den Berg setzte und alles auslegte. Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihr. Und später zerriss dieser Ton diese totale Finsternis. Es ist vollbracht. Und am Ostermorgen, am dritten Tage, da kam dieser Ton trösten an ihr Ohr. Fürchtet euch nicht. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Jesus Christus ist der Herzton des Gotteswortes. Erst in ihm kommen alle anderen Töne zu ihrer Erfüllung. Und dieser Herrenton will auch unser Leben durchklingen. Am Morgen unseres Lebens. Dann, wenn wir uns anschicken, unseren Kahn loszubinden. Folge mir, folge mir. Dann auch am Mittag unseres Lebens. Dann, wenn uns die Hitze schon so zu schaffen macht. Selig sind die Armen. Selig sind die Armen, denn das Himmelreich ist ihr. am Abend unseres Lebens, wenn wir vor der eigenen Schulden im Schuldenberg erröten, es ist vollbracht, zu Deutsch, es ist bezahlt und weggetan. Oder in der Nacht unseres Lebens, wir Angst, Zukunft, die noch auf mich zukommen könnte, dann muss ich es hören, fürchte dich nicht, sei getrost, fürchte dich nicht. Damit dieser Gotteston nicht zu leise wird, damit der nicht zu leise wird. Deshalb blieben sie beständig in der Apostellehre. Deshalb blieben sie beständig in der Apostelunterweisung. Deshalb ließen sie nicht ab, diese Apostel zu hören. Wir haben es doch viel leichter. Uns begegnet dieser Ton in der Heiligen Schrift. Wir brauchen sie nur aufzuschlagen. Warum kommen wir immer wieder so wenig dazu? Blumhardt, der Seelsorger, sagte: Das Wichtigste in deinem Leben ist, auf das zu hören, was droben gesagt wird. Das Wichtigste. Warum kommen immer wieder uns Zweifel? Luther, der Reformator, hat uns geschrieben: Wenn wir doch glauben könnten, dass Gott selbst in der Bibel mit uns spricht, dann würden wir eifriger darin lesen. Wir wären sicher, dass hier unser Lebensglück geschmiedet wird. Warum kommen wir immer wieder mit unseren Ausreden? Chrysostomus, der Kirchenvater, mahnte einmal: Ich ermahne euch unablässig. Ihr möchtet nicht nur hier in der Kirche aufmerksam sein, sondern auch zu Hause im Wort lesen. Da komme mir keiner mit jener frostigen und durchaus verwerflichen Ausrede. Ich bin Advokat, ich bin Stadtrat, ich bin Handwerker, ich habe Frau und Kinder, ich habe anderes zu tun. Der Herzton des Gotteswortes darf nicht zu leise werden. Auch nicht in Ferientagen, auch nicht in der Urlaubszeit. Der Herzton des Gotteswortes darf nicht zu leise werden. Von diesem Wort Jesu leben wir. Und das andere: Der Herzkranz der Gemeinschaft. In Jerusalem hatten sie Gemeinschaft. Christen wussten davon, dass Glaube gar nie ungemeinschaftlich ist. So wie sich die Schwalben im Herbst treffen, um gemeinsam in den Süden zu ziehen, so sammeln sich Christen, um gemeinschaftlich den Zug in die Ewigkeit anzutreten. Wir sind nicht am Ziel, wir sind erst auf dem Weg. Ewigkeit in die Zeitleuchte hell herein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Der große Zug zur Ewigkeit kann nur gemeinschaftlich bestanden werden. Ein Christ rettet sich nie allein, hat Bernanos gesagt. Ein Christ rettet sich nie allein. Und deshalb lesen wir von Tischgemeinschaften, die sich hin und her in der Stadt getroffen haben. Keiner musste sein Abendbrot alleine hinunterschlingen, sondern konnte in der Gemeinschaft diesen Tag beschließen. Und deshalb lesen wir von Dienstgemeinschaften, die sich hin und her in den Häusern getroffen haben. Keiner musste mit seiner Not alleine bleiben, sondern konnte den Dienst anderen einfach für sich in Anspruch nehmen. Und deshalb lesen wir von Wortgemeinschaften, die sich hin und her in den Familien getroffen haben. Keiner musste mit seinem Problem alleine sein, er konnte es mit anderen besprechen. Wie weit hat sich denn unser gemeindliches Leben von dem urgemeindlichen Leben fortentwickelt? Wie weit? Nur mit Heimweh lese ich solche Sätze. Sie waren einmütig beieinander. Sie saßen nicht nur nebeneinander, sie gingen nicht voneinander, sie wohnten nicht auseinander, sie kamen nicht hintereinander, sie waren beieinander. Nur eine Gefahr hatten diese Gemeinschaften auch. Eine Gefahr, die geblieben ist, nämlich die Gemeinschaft der Heiligen tendiert immer zum Krüppchen der Allerheiligsten. Man zirkelt sich ab und will nur noch mit den eigenen zusammen sein. Der Herzkranz der Gemeinschaft, der wird eng, sehr eng, zu eng. So wie in der Jungenschaft, wo man nur mit den 8 Kumpels kunkeln will und jenen anderen nicht dabei haben will. So wie im Hauskreis, wo man mit aufgeweckten Leuten zusammensitzt und nicht mit irgendwelchen Phlegmas. So wie im Seniorenkreis, wo man mit sympathischen Zeitgenossen seinen Kaffee trinkt und nicht irgendwelche Nervensäge dabei haben will. Und so wie in der Gemeinschaftsstunde, wo man mit frommen Leuten seine Reichslieder singt und nicht Weltmenschen vertragen kann. Jesus aber hat doch alle eingeladen, die Zöllner und Sünder, die Pharisäer und die Volksvertreter und Volksverderberinnen, die Gottlosen und die Außenstehenden und Fernstehenden. Zu allen hat er gesagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Alle wollte er bei sich haben. Und wenn dieser Jesus so weitherzig war, dann können wir doch nicht engherzig verkümmern. Die schlossen sich immer wieder auf. Und sie kamen einmütig zusammen, auch im Tempel. Die Vollversammlung der Christen bewahrte sie vor der gefährlichen Herzverengung. Auch dieser Gottesdienst, liebe Freunde, will doch nicht nur unser Auge, will doch unser Herz weiten für den Reichtum von Gottes Geschöpfen, von Gottes Menschen, die nicht von der Stange, sondern aus Gottes Handschnittswerkstatt stammen. Jeder ist ein Original. Jeder hat seine Ecken und Kanten. Jeder sein Charakterkopf oder Milchgesicht. Nicht jeder liegt mir und nicht jedem gefällt meine Nase. Aber zusammen können wir diesen Gott loben, der uns bis zu diesem Tag gebracht und uns zuspricht, dass er uns auch morgen und übermorgen an der Hand nehmen und bewahren und zum Ziel bringen will. Der Herzkranz der Gemeinschaft darf nicht zu eng werden. Von der Gemeinschaft Jesu, von der Gemeinschaft mit den anderen leben wir doch. Ein Christ rettet sich nie allein. Und das dritte und letzte, der Herzschlag des Gebets. In Jerusalem pflegten sie das Gebet. Neben Gottes Wort und Gemeinschaft war das Gebet das dritte unverzichtbare G eines Christen, das ihn auszeichnete. Es gilt, dass keiner auf diese Direktverbindung mit Gott nun verzichten wollte. Und so hat es doch dann auch Sören Kierkegaard gesagt, der archimedische Punkt außerhalb der Welt, von der diese Welt noch bewegt werden kann, ist die Gebetskammer. Jede Welt. Auch meine verkorkste Familienwelt. Auch meine schwierige Arbeitswelt. Auch die beängstigende Völkerwelt. Jede Welt kann bewegt werden durch den Hebel des Gebets. Und deshalb hatten sie das Dankgebet in den Psalmen gelernt. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Deshalb hatten sie das Bittgebet, so wie die Großen des Volkes von Israel. Herr, gedenke deiner Barmherzigkeit nach deiner großen Güte. So hatten sie das Lobgebet, wie es im salomonischen Tempel aufgeklungen hat, nämlich, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber alle Gebete bergen doch die Gefahr in sich, dass sie nur dann gesprochen werden, wenn sie nun dringend gebraucht werden oder wenn's einem ums Herz ist. Wenn das Auto gerade noch abgebremst werden kann, bevor ein schrecklicher Unfall passiert. Oder wenn der Krebstest negativ ausfällt, obwohl man einen schlimmen Tumor vermutete. Ja, dann danken wir schon mal. Aber sonst haben wir nicht viel zu danken. Oder wenn ein Examen bevorsteht, von dem so viel abhängt. Oder wenn die Kinder eigene Wege gehen und uns das Herz brechen, dann bitten wir schon mal. Aber sonst packen wir das schon alleine. Und das Loben haben wir gleich ganz verlernt. Und Jesus sagt, betet. Und der Apostel sagt, betet ohne Unterlass. Wer nicht mehr regelmäßig betet, wird auch bald nicht mehr unregelmäßig beten. Das Gebet kann doch nicht unserer Lust und Laune unterworfen werden. Sie blieben beständig im Gebet. Das heißt, sie blieben bei festen Gebetszeiten. Morgens um 6, mittags um 3, abends um 6. Es müssen nicht diese Zeiten der Leute damals sein, aber es müssten feste Zeiten sein, weil wir immer wieder weich werden. Das Gebet ist doch nicht die Notrufsäule an der Straße unseres Lebens, die wir dann benutzen, wenn Pannen auftreten. Gebet ist doch viel mehr, ist doch viel größer. Gebet ist das, was Vater Bodelschwing so gesagt hat. Sich ständig aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Das sollen sie tun, regelmäßig. Sich aus ihrer persönlichen Welt der Angst und Verzweiflung sich aufmachen und zum Vater gehen. Und er wird sie hören. Sie können der Erhörung gewiss sein. Das Gebet muss regelmäßig sein. Doch vom Gespräch mit dem Vater leben wir. Liebe Freunde, wir können genesen. Wir können gesunden. Wir können wieder stark werden. Der Herzton des Gotteswortes muss nicht leise bleiben. Der Herzkranz der Gemeinschaft muss nicht eng werden. Und der Herzschlag des Gebets muss nicht unregelmäßig sein. Nein, der Herzinfarkt meines Glaubens ist nicht mein Schicksal. Amen.